Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Es geht gar nicht um die Entfernung. Mir geht's darum, was das halt für andere Mütter bedeuten kann, wenn man einfach mal alles stehen und liegen lässt und einfach mal das macht, was die eigenen Träume eigentlich immer so von einem waren, ja.
Hi und schön, dass du da bist hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und in dieser Folge wird es abenteuerlich. Ich spreche nämlich mit einer Mama, die mit ihrem Kleinkind auf dem Fahrrad bis ans Nordkap und letztes Jahr sogar bis nach Australien gefahren seid. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe gesagt, auf dem Fahrrad mit Kleinkind bis zum Nordkap, bis nach Australien. Denn bei mir ist heute Jasmin Böhm. Mit ihren Büchern über ihre Reisen mit ihrem kleinen Sohn Emil hat sie tausende Menschen berührt und inspiriert und auch ihr neuestes Buch Hallo Angst, ich mach's jetzt doch, wie ich auf einer Abenteuerreise ans Nordkap Mut zum Leben fand, ist eigentlich dokumentarisch, aber ich habe es mit angehaltenem Atem wie einen Roman gelesen, auf vielen Seiten fast ungläubig, dass es Jasmin Böhm wirklich gibt. Umso aufgeregter und freudiger bin ich jetzt, mit ihr sprechen zu dürfen und sie euch vorzustellen. Herzlich willkommen Jasmin, schön, dass es dich wirklich gibt und dass du heute mit mir über deine Abenteuer sprichst.
Hallo und danke für die Einladung.
Lass es nochmal von vorne anfangen. Ich habe das jetzt gerade schon gesagt und ich glaube, viele können ganz gut damit relaten, wenn ich sage, ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich wahr ist. Aber wie bist du drauf gekommen, mit einem kleinen Kind aufs Fahrrad zu gehen und nicht 20 Kilometer in die Nachbarschaft? Also da bin ich schon total stolz auf mich, wenn ich das bis nach Buxtehude schaffe, auf meinem Fahrrad mit meinem Kind zu fahren, sondern tatsächlich dir zu überlegen, ja Mensch, warum nicht mal nach Australien?
Die erste Fahrradtour, die war vor mittlerweile 4 Jahren gewesen und da war mein Drang eigentlich so gewesen, dass ich einfach nur irgendwas draußen machen möchte, wo man so ganz langsam und bewusst unterwegs ist. Am liebsten wäre ich wandern gegangen, aber da war ja echt so 1,5 gewesen damals. Da hätte ich ihn den ganzen Weg tragen müssen. Dann habe ich gedacht, es muss doch auch irgendwie einfacher gehen und habe dann erst dann irgendwie so mit dem Kinderwagen loswandern gedacht und dann dachte ich so, vielleicht doch ein bisschen gemütlicher und habe dann so die Idee mit dem Fahrrad gehabt. Also es war einfach so eine Idee. Ich habe das nie irgendwo gesehen und habe dann auch gegoogelt und versucht, was dazu zu finden und nichts dazu gefunden. Aber ich habe dann gedacht, ich probiere es einfach mal aus und habe mir dann ein Fahrrad gekauft, weil ich das gar nicht hatte. Ich hatte nicht mal ein Fahrrad.
Ach so.
Und habe mir einen Anhänger gekauft und dann sind wir zum ersten Mal damals unterwegs gewesen, ja.
Ja, krass. Das heißt, du warst nicht so eine Fahrradbegeisterte von Anfang an und früher schon und da wolltest das jetzt unbedingt mit Kind machen, sondern das war echt so ein, ich will mich bewegen, ich will Strecke machen und das mit Kind, wie mache ich das?
Ja, genau. Also es kam gar nicht aus dem Grund, dass ich Fahrradfahren so geliebt habe. Im Gegenteil, ich mochte Fahrradfahren gar nicht und bei der ersten Fahrradtour fand ich es auch ganz schrecklich, Fahrrad zu fahren. Aber ich fand diese Art zu reisen einfach so mega cool, weil man halt so richtig bewusst im Moment ist. Man erarbeitet sich so jede Etappe selbst und irgendwie ist halt so, man sagt ja immer so, der Weg ist das Ziel, aber das finde ich ist oft ganz schwer umzusetzen im Alltag oder auch auf Reisen oder so. Und beim Fahrradfahren ist das halt wirklich so, weil sobald man am Ziel angekommen ist, ist die Reise vorbei. Also immer, wenn wir uns ein bestimmtes Ziel setzen, so wie jetzt das Nordkap oder so. Und der Weg dahin ist aber halt die Reise. Und das ist halt einfach so das Wunderschöne daran, finde ich.
Hast du total recht. Ich finde das nur so krass, was für Strecken du dann zurückgelegt hast. Aber mit einem 1,5-jährigen Sohn, hast du gerade gesagt, war das? Wo seid ihr dann hingefahren erstmal?
Also das erste Mal, dass wir mit dem Fahrrad gefahren sind, da sind wir ins Allgäu gefahren. Da waren wir so 3,5 Wochen unterwegs gewesen. Also sind wir in Frankfurt los und sind dann so runter bis an den Bodensee, dann einmal um den Bodensee herum und dann hoch ins Allgäu. Also es war so ziemlich planlos gewesen. Ich wusste auch gar nicht, was so wirklich mein Ziel ist. Ich habe mir das unterwegs dann so überlegt, aber wir sind einfach mal losgefahren. Das war eigentlich, damals war einfach nur so, einfach mal ausprobieren. Und weil das dann so gut geklappt hat, habe ich gesagt, ey, lass mal nach Marokko fahren.
Und das war dann, was man halt so sich überlegt mit einem 1,5-jährigen Sohn.
Ja, da war er dann ein Jahr älter gewesen. Da sind wir dann aber nach Spanien gefahren. Also weil die Fähre nicht gefahren ist wegen Corona damals.
Ah.
Weil da war gerade die Pandemie gewesen. Und dann sind wir halt nur nach Südspanien gekommen. Also nur in Anführungszeichen. Und da waren wir so 3 Monate unterwegs. Und es war so cool gewesen, dass ich dann so dachte, ey, jetzt müssen wir weitermachen. Dann sind wir nach Istanbul gefahren mit dem Fahrrad im darauffolgenden Jahr. Und da ist Emil dann auch schon selbst mit dem Fahrrad so ein bisschen gefahren. Also so 30 Kilometer am Tag ist er immer selber gefahren. Da war dann 3 gewesen und dann habe ich gesagt, ey, das war so cool, jetzt sind wir in den Süden gefahren, wir sind so in den Osten rüber, jetzt lass auch mal in den Norden hochfahren und dann sind wir halt ans Nordkap gefahren, ja.
Krass, aber bevor wir dich ans Nordkap begleiten, ich bin auch gerade ein bisschen erkältet, ne? Deswegen Nordkap passt ganz gut, aber lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, bestimmt haben sich das jetzt einige auch gefragt, okay, die reist jetzt mit ihrem Kind mega krass die Kilometer. Du hattest ja eigentlich auch einen Job und du hast ja gearbeitet, du hattest ein Zuhause. Wie hast du das gemacht und warst du ganz alleine? Wart ihr zu zweit, zu dritt, zu viert?
Ja.
Wer war da unterwegs und warum?
Ja, also ich war von Anfang an alleinerziehend mit Emil gewesen und ich hatte am Anfang mehrere Jobs gehabt. Also ich habe Vollzeit gearbeitet und hatte in der Schule gearbeitet. Ich habe in der Galerie nebenbei gearbeitet, an der Uni gearbeitet. Ich habe Führung im Museum gegeben und habe noch meine Doktorarbeit geschrieben und war halt alleinerziehend. Und es war einfach alles viel zu viel gewesen. Aber irgendwie hat man das halt so gebraucht, um zu überleben in diesem System halt, dass man seine Miete bezahlen kann, dass man die Kita bezahlen kann, dass man Essen bezahlen kann und so weiter. Und da war auch trotz der ganzen Arbeit irgendwie kein Raum, um Geld zur Seite zu legen. Und das war halt so dieses typische Hamsterrad, wie man es ja so ganz oft nennt. Und irgendwie halt kein Ausweg in Sicht. Und ich war aber richtig unzufrieden damit, weil ich vorher, bevor ich schwanger wurde, ganz, ganz viel reisen war und mir das immer so romantisch vorgestellt habe, dass ich dann später mit meinem Mann und Kindern auch weiterreisen werde. Und ich wusste natürlich nicht, dass ich dann alleinerziehend sein werde und dass ich dann so ein Leben führen würde. Und ich habe halt gedacht, gut, das ist halt als Alleinerziehende so, es gibt da keinen anderen Weg, wenn man nur ein Einkommen hat. Aber irgendwann war ich so unzufrieden mit dem Ganzen, das lief halt einfach alles nicht mehr. Und ich dachte dann so, wenn ich das so weitermache, dann lande ich wirklich im Burnout. Und dann hat mein Kind halt gar nichts mehr davon. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt alles einfach kündigen, muss jetzt einfach das mal probieren, ob wir nicht doch irgendeinen anderen Weg finden. Ich wusste auch nicht, was der Weg sein würde, aber ich wusste, ich muss jetzt einfach mal länger raus. Und dann habe ich alles gekündigt und wir sind dann nach Südspanien los, also als wir nach Marokko wollten. Und da waren wir dann letztendlich so 3,5 Monate oder so unterwegs gewesen, ja.
Und von was hast du dann gelebt? Also hattest du Ersparnisse dann doch oder wie hast du das gemacht finanziell?
Also ich hatte von der Grundschule, da kriegt man die Sommerferien mitbezahlt und die hatte ich noch mitbezahlt gehabt. Also die 6 Wochen hatte ich noch ein Gehalt von so 1.500 Euro knapp.
Okay.
Und damit bin ich los. Und das war das Einzige, was ich hatte. Also weil da waren keine Rücklagen und gar nichts. Weil ich konnte halt nichts zur Seite legen, weil das immer alles für mein alltägliches Leben drauf ging. In der Kita, ich konnte halt alle laufenden Kosten einfach stoppen. Also ich konnte die Wohnung, durfte ich untervermieten. Das hat mir der Vermieter erlaubt. Und somit hatte ich da keine Kosten. Ich konnte die Kita so pausieren, dass ich da keine Kosten habe, aber der Platz halt noch behalten wird. Und somit waren keine laufenden Kosten, aber halt auch keine Einnahmen. Und dann hatte ich halt nur diese 1.500 Euro, aber ich hatte halt ein Zelt und keine Transportkosten. Also wir waren ja mit dem Fahrrad unterwegs und Zelten war sehr günstig. Und dann mit dem Gaskocher immer zu kochen, war jetzt auch nicht so teuer gewesen.
Mhm.
Und dann war das Coole, dass ich unterwegs irgendwann so eine E-Mail bekommen habe, dass ich ein Stipendium bekommen hätte und irgendwie mehrere tausend Euro bekomme. Und ich dachte halt, das wäre so eine E-Mail, wie man manchmal kriegt, dass man Geld gewonnen hat oder so. Ich habe es direkt weggeklickt. Aber dann hat mir eine ehemalige Kommilitonin geschrieben und hat gesagt, dass ich so von den Masterarbeiten ausgezeichnet wurde. Nee. Irgendwie die besten Masterarbeiten kriegen die ganzen Studiengebühren zurück. Und da muss man sich gar nicht für bewerben. Das ist dann einfach so. Und das ist halt passiert. Und dann habe ich meine Studiengebühren zurückerstattet bekommen aus Portugal. Und dann habe ich so 4.500 Euro oder so nochmal gehabt. Und es war so lustig, weil ich hatte keine Jobs mehr, habe nicht mehr gearbeitet und hatte plötzlich viel mehr Geld als all die Monate davor, wo ich jeden Cent zur Seite legen musste. Jetzt konnten wir auch mal essen gehen und so, ohne drüber nachzudenken. Also es war so schön gewesen. Also es war echt... Keine Ahnung, ja, perfekter Moment, ja.
Und mittlerweile ist es ja so, dass du die Leute auch ganz gut so auf Instagram mitnimmst. Ja, du hast relativ viele Follower und folgen dir dann wirklich so richtig auf deinen Spuren. War das dann eine Idee auch von dir, das dann aufzubauen? Oder war das eh schon so, dass du auf Instagram unterwegs warst?
Nee, das ist echt einfach so. Ich bin da so reingeschlittert. Das war auf gar keinen Fall meine Idee gewesen. Ich stand Instagram sehr negativ am Anfang gegenüber und allgemein viel Handy zu benutzen, habe ich immer versucht zu vermeiden. Ich war auf der ersten Fahrradtour zum Beispiel komplett ohne Handy unterwegs. Also auch kein WhatsApp, gar nichts. Ich wollte einfach so offline halt sein. Das kam dann einfach so, auf der Reise nach Spanien habe ich gemerkt, dass es da halt so eine Fahrrad-Community online gibt. Und wenn ich was geteilt habe, ist mir aufgefallen, dass mir Leute halt Tipps gegeben haben und gesagt haben, hey, du kannst mal dahin oder da ist der Fahrradweg besser. Und plötzlich habe ich so total viele Experten gehabt, die mir alle sagen konnten, hey, der Weg ist nicht so geeignet für euch, fahrt mal da lang. Und so fing das an, dass ich so Sachen geteilt habe und dann kamen aber auch plötzlich andere, die gar nicht Fahrrad fahren, sondern es einfach nur interessant und inspirierend fanden und das war mir überhaupt anfangs nicht bewusst und dann habe ich so viele Nachrichten, vor allem von Müttern und alleinerziehenden Müttern erhalten, die das alle so beeindruckend fanden und erzählt haben, was es mit ihnen macht, dass es mich dann wiederum motiviert hat, weil ich dachte, hey, du kannst einfach nur das teilen und das inspiriert Menschen irgendwie auf der ganzen Welt, ihr Leben zu verändern, dann mach das doch, weil das ist ja was Gutes so. Und deswegen, so kam das mit Instagram überhaupt, ja.
Es klingt alles so mega mutig, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das gar nicht so mutig angefühlt hat in dem Moment, wenn man so losfährt, sondern total ängstlich, oder?
Ja, am Anfang hatte ich Angst wegen dem Geld so ein bisschen. Das war eigentlich so meine Hauptangst. Aber so vor dem Fahrradfahren und so hatte ich keine Angst, weil ich wusste, also auch mit dem Zelten und so, ich dachte immer so, wenn es nicht funktioniert, dann steige ich einfach wieder in den Zug und wir fahren halt wieder zurück. Also für mich war immer so, probier's doch einfach. Vielleicht, weil ich halt auch so viel vorher schon alleine gereist bin, bevor ich überhaupt schwanger war, dass ich das irgendwie so dieses Reisen und Abenteuer zu machen irgendwie so in mir drin hatte und davon nicht so Angst hatte. Aber ich hatte so, meine Hauptangst war einfach eher so, was ist, wenn wir doch kein Geld mehr haben? Aber das hat sich dann ziemlich schnell dann ja gelegt, als ich dann da dieses Geld von dem Stipendium bekommen hatte.
Krass. Und irgendwann kam dann ja auch jemand auf dich zu und hat gefragt, ob du ein Buch darüber schreiben würdest, oder?
Ja, genau. Das war schon tatsächlich ganz am Anfang der Reise. Das hatte aber gar nichts mit der Reise zu tun. Das war auch einfach ein krasser Zufall gewesen, weil die Person hatte so einen Reiseblog von mir online gefunden und wollte, dass ich über ein ganz anderes Thema dann ein Buch schreibe und hat gefragt, ob ich halt ein Buch schreiben will oder mal drüber nachgedacht habe. Auch da dachte ich, das wäre irgendein Fake, weil ich so dachte, hä, als ob jemand von so einem angesehenen Verlag einfach random irgendjemanden anschreibt, sowas passiert doch nicht. Und dann war das aber eine echte Anfrage und ich habe denen dann das Thema von der Fahrradtour gesagt und habe gesagt, ey, ich würde voll gerne hier drüber schreiben.
Ja.
Aber die fanden das dann nicht gut, also die haben das Thema nicht umgesetzt und dann habe ich aber diese Idee gehabt und dachte so, ey, wenn schon jemand auf mich zukam, dann probiere ich es doch mal. Und dann habe ich mir einen Literaturagenten geholt und dann haben wir es probiert, aber es haben auch alle Verlage abgesagt. Und dann bin ich irgendwann von dieser Fahrradtour wieder daheim gewesen und wusste nicht, wie es weitergeht, weil... Also alle Verlage abgesagt, kein Geld mehr so vorhanden. Also ich hatte wirklich nur noch das Geld für so einen Monat. Ja, dann habe ich es halt weiter probiert und dachte so, nee, ich gebe jetzt aber nicht auf. Und dann war ich bei Lars Ament im Podcast gewesen und sein Verlag hatte das dann gehört. Und dann sind die auf mich zugekommen, ja.
Ach, wie cool. Hast du das Gefühl manchmal, wenn man dir so zuhört, dann klingt das alles nicht so richtig nach Zufällen, aber... Glaubst du eher an Zufälle oder denkst du so, irgendwie fügt sich alles immer?
Ich glaube, es fügt sich in dem Moment, wo man halt einfach mutig ist, einfach mal zu 100% macht. Ich glaube, wenn man wirklich all in geht, dann setzt man halt alle Hebel um, weil ich hätte ja auch an der Geschichte schon aufhören können, wo alle Verlage abgesagt haben. Oder ich hätte ja auch schon aufhören können, als der erste Verlag gesagt hat, nee, wollen wir doch nicht. Und ich hätte mir keinen Literaturagenten holen können. Und als da alle Verlage abgesagt hätten, hätte ich spätestens da sagen können, das ist Schicksal, es soll leider nicht so sein. Aber ich habe halt weitergemacht, weil ich keine andere Wahl hatte. Also ich glaube, wenn man halt einfach wirklich all in geht und kein Nebenfenster auf hat und sagt, gut, dann arbeite ich halt doch wieder hier, dann gibt dann doch irgendwie so Zufälle oder halt so Türen, die sich halt doch öffnen, wenn man halt wirklich alles dafür tut. Und ich habe schon definitiv hart dafür gearbeitet, indem ich halt einfach immer und immer und immer weiter probiert habe. Und natürlich war ich total niedergeschmettert, als alle Verlage abgesagt haben. Aber ich habe halt trotzdem daran geglaubt, weil ich halt diese ganzen Nachrichten auf Instagram auch so gelesen habe und dachte, nein, die verstehen nur einfach nicht, was ich sagen möchte. Also die haben die Message noch nicht so verstanden. Weil das Hauptargument war immer, eine Reise nach Südspanien ist nicht so weit, ist nicht so krass inspirierend. Es gibt Leute, die sind irgendwie, keine Ahnung wo, unterwegs in Südamerika oder was weiß ich wo. Und ich dachte so, ja, ich weiß, ich war auch schon weiter weg gewesen, aber es geht gar nicht um die Entfernung. Mir geht es darum, was das halt für andere Mütter bedeuten kann, wenn man einfach mal alles einfach stehen und liegen lässt und einfach mal das macht, was die eigenen Träume eigentlich immer so von einem waren, ja.
Letzten Endes hast du dich ja einfach geweigert zu verzweifeln, so am Leben, ne? Und hast einfach gesagt so, es gibt doch andere Lebenskonzepte. Und jetzt mal so aus meiner Warte, so ne, als vierfache Mama und mit meinem Job und so, ich finde das so krass, dass du das alles, was als normal angesehen wird, einfach mal in Frage gestellt hast. Glaubst du, dass wir generell dazu neigen, zu wenig Raum in unserem Kopf zu lassen für andere Lebenskonzepte als die, die einem so vorgelebt werden?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich sehe es ja auch immer wieder, jetzt auch mittlerweile wieder bei Instagram, dass auch ganz viele Menschen, die das natürlich nicht gut heißen, das so fremd finden, was ich mache, dass sie dann erstmal so entrüstet sind und erstmal ihren Hate ablassen müssen. Allein daran sehe ich, wie verkopft wir da irgendwie sind, dass es wirklich für viele nur diesen einen richtigen Weg gibt, auch gerade mit Kindern, weil das Thema bei mir ist ja auch so sensibel, weil halt ein Kind dabei ist und dann halt auch kein Vater dabei ist. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt für viele. Und ich glaube, dass da irgendwie alle halt besonders irgendwie so drauf schauen, weil sie wollen, dass es Kindern gut geht. Logischerweise, das wollen wir ja alle. Und dann wird halt besonders geschaut, ist das wirklich gut für ein Kind? Und da haben wir halt so ganz klare Vorstellungen, was denn gut für ein Kind ist und was nicht. Und alles, was von unserer Idealvorstellung nur ein bisschen abweicht und nicht mehr normal ist, wird halt ganz, ganz schnell in Frage gestellt, ja.
Was sind denn so die 3 Top-Kritikpunkte, die dir so entgegengeschleudert werden in den sozialen Medien oder auch im persönlichen Gespräch?
Also ganz oft wurde so gesagt, dass es gefährlich ist, also das Fahrradfahren. Aber eigentlich, das Lustige ist, es nicht das Fahrradfahren, was sie als gefährlich finden, sondern das alleine als Frau mit Kind unterwegs zu sein. Ich kann es auch nie so ganz in Worte fassen, weil ich es nicht so ganz verstehe, weil für sie ist es eher so, dass ich alleine unterwegs bin und dass wir ausgeraubt werden könnten, überfallen werden oder irgendwie sowas. Schlimmer als die Fahrradtour an sich, also weil das ist eigentlich das einzig Gefährliche für mich, der Straßenverkehr. Das ist die wirkliche Gefahr, die wird aber nie genannt, nie. Es ist immer der Überfall irgendwo, vor allem weil wir so in einsamen Gegenden unterwegs sind, halt so in Landschaften und so in der Natur halt. Und da sehen immer alle die Gefahr irgendwie, weil man da halt einsam unterwegs ist. Dann wird immer gesagt, dass das für die Entwicklung vom Kind nicht gut ist, dass er Freunde braucht und dass er da zu wenig soziale Kontakte hätte, obwohl er super viele soziale Kontakte hatte, immer und immer wieder.
Ja, wenn man ein Buch gelesen hat, weiß man, dass das ja eigentlich absurd ist.
Ne? Ja, voll. Und auch jeder, der uns unterwegs trifft, weiß, dass das absurd ist. Aber das ist halt so diese Vorstellung, die man einfach so auf den ersten Blick hat, ohne sich weiter damit zu beschäftigen. Hm. Und dann sagen auch ganz viele, dass Kinder halt so eine Routine brauchen und dass sie keine Routine auf dieser Tour haben. Aber ich finde, dass es auch eine Routine ist.
Voll.
Routine bedeutet halt nicht immer nur die Routine, wie wir sie kennen, dass man morgens aufsteht, das Kind in den Kindergarten bringt, dann wieder abholt, Mittagessen macht und dann vielleicht was spielt und dann Bett fertig macht und ins Bett bringt. Es gibt auch andere Routinen als das. Man bringt es nicht in den Kindergarten, sondern fährt halt Fahrrad, aber der Rest ist irgendwie gleich. Wir machen dann auch Essen und wir spielen miteinander. Und dann machen wir uns auch Bett fertig und gehen schlafen. Der einzige Unterschied ist, dass wir halt nicht den Kindergarten oder die Kita hatten.
Ja. Das ist ja total interessant. Glaubst du, du triggerst Eltern einfach, die sich weniger zutrauen?
Ja, ich glaube zum Teil schon. Also ich glaube, das ist total unterschiedlich. Es gibt bestimmt Menschen, die einfach unzufrieden sind und die fühlen sich dann einfach so, ja, provoziert so ein bisschen oder hinterfragen dann vielleicht so, ob die kommen nicht zu dem Punkt, wo sie das selber hinterfragen, was sie gemacht haben. Aber wenn man sagt, das ist falsch, was du machst, dann muss ich auch gar nicht so weit gehen und mein eigenes Leben hinterfragen, weil dann ist schon für mich klar, das ist falsch, das macht man nicht, also mache ich es richtig und ich muss gar nicht hinterfragen, ob ich es vielleicht auch hätte anders machen können. Und vielleicht sagt man ja dann irgendwann so, ja, vielleicht hätte ich das ein oder andere anders machen können und das tut weh und dann macht man es lieber nicht, sondern macht lieber direkt das andere Konzept kaputt. Ich glaube schon, dass das ein großer Punkt ist und dann aber auch wirklich Unwissenheit. Also ich glaube, wenn die eigene Bubble einfach so ist, dass alle um einen herum das gleiche Leben führen und dann sieht man jemanden, der was völlig anderes macht, dann ist das irgendwie fremd und ich glaube, viele Menschen, man kennt es ja, alles was fremd ist, wird erstmal so ein bisschen abgelehnt, so aus Vorsichtsmaßnahme oder so, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob das alle direkt böse meinen oder selber dann neidisch sind oder so, sondern ich glaube einfach, dass es auch einfach so eine Unwissenheit ist und dann direkt so eine Ablehnung erfolgt, ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, ne, du hast ganz viele Arten zu leben kennengelernt, du hast ganz, ganz viel auf deinen Reisen kennengelernt. Würdest du sagen, da gibt es so Lektionen, die du gelernt hast, bei denen du gerade schon so sagst, ja, das habe ich mitgenommen von meinen Reisen, das werde ich immer in mir tragen?
Ja, ich glaube, so die größte Lektion und das ist auch so die Lektion für Emil eigentlich, die wir beide immer wieder sagen, ist, dass wir einfach alles schaffen können, was wir wollen. Mhm. Also davon sind wir beide zu 100% überzeugt und auch wenn alles richtig, richtig schlecht läuft und es gibt so oft Momente bei uns, wo echt alles schief läuft und wo wir echt, also wo ich einfach nur noch rollen könnte und sagen könnte, ey, kein Bock mehr und am liebsten das Fahrrad irgendwo wegschmeißen würde oder so. Aber es geht halt immer irgendwie weiter, immer. Und ich habe das so oft gesagt, dass Emil das jetzt auch so verinnerlicht hat. Und immer, wenn ich dann am Zweifeln komme, sagt Emil dann schon so vom Hintergrund aus so, Mama, es geht doch immer alles gut am Ende so. Und das, finde ich, ist so das Allercoolste, dass man so diese Gewissheit hat. Man kann sich Ziele setzen und man kann die erreichen. Vielleicht anders, als man es vorhatte, vielleicht über ein paar Umwege oder so. Aber man kann seine Ziele erreichen.
Voll schön. Gibt es denn irgendwas, was dir bei den Reisen sehr gefehlt hat trotzdem? Also was dir persönlich gefehlt hat oder für Emil gefehlt hat?
Ich glaube für Emil nichts, ehrlich gesagt. Vor allem, das war so ein Alter, also jetzt ist er 7, jetzt haben wir mit den großen Reisen erstmal aufgehört und er kam jetzt in die Schule. Aber ich glaube, in diesem Kindergartenalter ist es noch nicht so, dass Kinder so krass ihre Freunde jeden Tag brauchen. Das verfestigt sich erst so mit 8, 9 dann so richtig. Aber ja, das war für ihn immer alles voll okay. Ich habe jetzt auf der langen Reise jetzt nach Australien, als wir über den Landweg hin sind, habe ich voll meine Freunde vermisst. Also das war schon so ein Ding und das hatte ich auch auf den Fahrradtouren davor immer mal wieder so Momente der Einsamkeit. Mhm. Also gerade als Emil halt noch kleiner war, war das doller. Das wurde dann weniger, je größer er wurde, weil man halt immer bessere Gespräche so führen konnte. Aber ich fand das auch immer sehr heilsam, irgendwie so alleine zu sein. Also es war so beides, weil wenn man alleine ist, dann setzt man sich ganz anders mit sich selbst auseinander und mit den eigenen Ängsten und der Vergangenheit und der Zukunft und allem irgendwie. Und ja, man entwickelt sich halt irgendwie schneller weiter, weil man eben diese Zeit alleine hat. Aber es kann halt auch schmerzhaft sein manchmal, ja.
Es hat dir ja auch ganz schön viel abverlangt, wenn ich das richtig so rausgelesen habe. Du bist ja eher ein schüchterner, introvertierter Mensch so und auf Reisen musst du ja ganz oft fragen. Du musst ja fragen, ist es okay, das zu machen? Oder wenn du bei Leuten auch mal untergekommen bist, dann gab es ja so Situationen, in denen du dann in so ganz skurrilen Momenten dich wiedergefunden hast, wo du gar nicht so richtig wusstest, was darf ich jetzt hier, was ist erlaubt, was ist gewünscht, wie kann ich mich jetzt hier einfügen? Ist das was, was man lernen kann, deiner Meinung nach, mit solchen Sachen klarzukommen? Oder ist das nach wie vor so ein Unwohlfühlfaktor bei dir?
Ja, Unwohlfühlfaktor ist definitiv noch dabei. Aber man legt natürlich solche Ängste nach und nach ab, je öfter man die Dinge macht. Also ich glaube, das ist allgemein bei allen Ängsten der Fall. Je öfter man durch die Angst durchgeht, desto einfacher wird's. Und je öfter man halt diese Situation erleben muss, umso einfacher wird's halt. Und wir hatten diese Situation ganz oft. Und ich habe mir halt auf Reisen, irgendwann war das jetzt am Ende kein Problem mehr, weil ich immer mir diesen Satz gesagt habe, du siehst die Leute nie wieder. So, das ist immer so mein heilsamer Satz.
Zumindest wenn du es nicht willst.
Ja. Ich denke mir immer so, im schlimmsten Fall gehst du hier raus und es war's. Es ist nicht schlimm, du musst die nie wiedersehen. So, das ist alles okay. Und wenn die dich dann hassen, dann ist es auch okay so. Ja. Und das war immer so okay für mich dann, weil diese Situation mit Menschen, dass irgendjemand das blöd finden könnte, was man jetzt sagt oder blöd über einen denkt, das war so eine riesen Hemmschwelle immer von mir, dann die Menschen so anzusprechen und so. Aber ja, das war so mein Satz, den ich mir immer gesagt habe, man nimmt sich ja auch selbst viel zu wichtig so. Also andere Menschen denken gar nicht so viel über dich nach, wie du über dich selber halt. Ja, also die denken wahrscheinlich über sich selber nach, ob sie das richtig gemacht haben. So wie du gerade über dich nachdenkst, ob du es richtig gemacht hast, ja.
Klar. Wo wir gerade bei Ängsten sind, ich habe das natürlich auch auf Instagram verfolgt, was du so getan hast und gemacht hast und auf deiner Reise nach Australien, da gibt's so eine Szene, da schläfst du irgendwo draußen auf einer Matratze mit so einem Moskitonetz mit Emil und da ist irgendein fieses Viech. Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr, was es war.
Ich weiß
aber
nicht.
Tiere und so weiter sind dir ja schon viele begegnet. Wie bist du mit solchen Situationen umgegangen? Oder auf dem Schiff, als du da saßt und die Wellen so hochschlugen und du dir gedacht hast, so, oh Mann, ich bin jetzt hier mit meinem Kind auf offener See unterwegs und mit dem Fahrrad auf diesem Schiff und weiß überhaupt nicht, kommen wir hier sicher an. Wie gehst du mit Ängsten um oder was hast du über Ängste gelernt?
Ja, also für mich sind Ängste immer ein Riesenthema, weil ich halt einfach sehr viel Ängste besitze. Also ganz viele haben auch so gesagt, wie kannst du Richtung Australien gehen oder in Asien rumreisen, wenn du so dolle Angst vor Spinnen hast zum Beispiel.
Ja.
Aber für mich ist das halt irgendwie so kein Grund, der mich so richtig davon abhalten kann. Ich habe extrem panische Angst vor Spinnen, aber ich habe halt extrem krasse Lust, dahin zu reisen. Also lasse ich mich nicht von dieser Angst davon abhalten. Also das ist für mich immer so ein Abwägen, so wie doll hast du aber Lust, das zu machen. Es gibt Ängste, die habe ich und ich muss die nicht ankämpfen. Also ich würde niemals Bungee-Jumping machen oder aus einem Flugzeug rausspringen oder all diese Sachen. Niemals, nie. Ich habe aber auch gar keinen Bock drauf. Also das ist nicht so, dass ich so sage, boah, wie cool das wäre, wenn ich dann da so mit von der Brücke runterspringe oder so. Null, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber so, keine Ahnung, wild zu zelten oder so oder mit dem Segelboot darüber zu fahren. Darauf hatte ich übertrieben Lust, weil ich wusste, das wird unheimlich. Und ich habe mit so vielen Leuten vorher geredet, gerade mit dem Segeln jetzt zum Beispiel. Ich habe mit so vielen erfahrenen Leuten vorher darüber gesprochen und alle haben gesagt, gerade diese Strecke, die ist anspruchsvoll und für Leute, die nicht oft segeln, wird die in dem Sinne schwer werden, weil du Angst haben wirst. Aber du bist sicher. Du hast ein übertrieben sicheres Boot. Dein Boot ist genau für solche Strecken gemacht worden. Du hast einen Kapitän an Bord, der einfach übertrieben erfahren ist. Für den ist das ein Kinderspiel.
Ja.
Du weißt, dass das alles sicher ist. Aber du wirst Angst haben, weil jeder, der nicht so krass erfahren ist, würde auf dieser Strecke richtig doll Angst kriegen. Und das wurde mir vorher so gesagt. Und ich war darauf vorbereitet. Aber ich wusste, ich mach's trotzdem, weil das Segeln gibt einfach auch so ein krasses Freiheitsgefühl. Diese Wellen um einen herum. Und dann, wenn Delfine kommen und der Mondschein auf den Wellen und jeder Sonnenuntergang so auf diesem Wasser ist einfach so gigantisch. Und dieser Moment, wenn dann Land erscheint und so. Also es ist einfach so cool und man ist wirklich so zu 100% bei sich, wenn man auf dem Segelboot ist. Genauso wie auf dem Fahrrad. Ich finde es einfach, keine Ahnung, man lebt so richtig. Das ist so geil.
Klingt total schön gerade. Das heißt aber, ihr seid nach Australien und ihr habt keinmal den Flieger Hinzus benutzt, oder doch?
Wir haben einmal sind wir über dem Meer drüber geflogen, weil da die Fähre nicht gefahren ist und die Grenze zu war. Das ist aber von der Gesamtstrecke 1% gewesen.
Krass.
Also 1,3% waren das. Und die restlichen 99, keine Ahnung was, das sind wir gefahren. Mit Bus, Zug und Fähren und so.
Verrückt. Das heißt, wie lange habt ihr nach Australien gebraucht?
502 Tage waren es jetzt, ja.
Das ist so krass.
Also da sind wir dann in Sydney angekommen, ja.
Ja, als wir zwei das erste Mal telefoniert haben, das ist ja schon eine Weile her, da warst du, wo warst du da nochmal? Irgendwie in Osttimor oder
ja,
so,
ja,
ne?
Ja, stimmt,
ich musste danach erstmal googeln, wo du da überhaupt bist. Das war ganz krass zu sehen, wie die Welt so, also das sind ja alles so Regionen, über die man normalerweise einfach so drüber fliegt, einfach wenn man nach Australien fliegt.
Ja, ich hatte auch keine Ahnung, wo Osttimor ist. Ja.
Ja, total verrückt. Hast du in diesen Zeiten, dein geografisches Wissen muss ja jetzt richtig gut sein wahrscheinlich, ne? Emils auch, oder?
Ja, ich denke schon. Also für Emil, der vergisst immer mal wieder so ein paar Länder zwischendurch, was ja aber auch okay ist. Wir waren jetzt, glaube ich, allein auf dieser
ist in Ordnung
Reise wieder.
Für einen Siebenjährigen.
Ja, auf 26 Ländern oder so. Aber
krass.
Ja, ich wette, der hat auch schon um die 60 Länder jetzt ungefähr oder mehr. Ich weiß es gar nicht. Wir zählen halt nie, aber also schon viele Länder auf jeden Fall bereist. Und ja, man schaut halt fast jeden Tag auf die Karte, also andauernd.
Ja,
und gerade
wenn
du halt schaust, in welches Land geht's weiter, wie geht's da weiter, wie kommt man überhaupt mit dem Segelboot darüber, schaut man sich halt ständig alle Inseln an, auch von denen ich keine Ahnung hatte, oder die Entfernungen und so. Also ja, man lernt übertrieben viel über die Welt, auf jeden Fall, was man sonst wahrscheinlich nicht lernen würde, weil aus welchem Grund würde man sich das so anschauen, ja.
Ja, aber warum sollte man nach Osttimor fahren?
Ja, also, ja, man würde nie auf die Idee kommen, ja.
Nee. Das ist echt verrückt. Ihr seid vorher, ich entschuldige, dass ich mit diesen Reisen so springe, aber ich finde das so unglaublich, was du da gemacht hast. Ist ja auch alles so unterschiedlich. Aber bevor ihr nach Australien gegangen seid, seid ihr ans Nordkap gefahren.
Ja.
Das ist ja unglaublich kalt einfach. Also der Weg dahin muss auch wahnsinnig kalt gewesen sein. Und ich stelle mir vor, dass du auf so einem Fahrrad ja einfach auch sehr begrenzt nur Gepäck dabei haben kannst. Wie hast du das gemacht und wie ist es euch mit dieser Kälte auch ergangen?
Ja, das war die krasseste Herausforderung auf der Fahrradtour ans Nordkap. Ich würde auch sagen, von allen Fahrradtouren, die wir so hatten, war die Fahrradtour ans Nordkap die anspruchsvollste gewesen. Also die war echt extrem, aber auch extrem schön letztendlich. Es war so eine ganz runde Geschichte irgendwie. Aber ja, die Herausforderung war, dass es halt sehr heiß war und sehr kalt. Also wir waren halt 4 Monate unterwegs gewesen und am Anfang, als wir rüberkamen, also als wir nach Norwegen sind, war so der Jahrhundertsommer gewesen und alle haben gesagt, so heiß war es noch nie. Also der erste Tag in Norwegen hatten wir so 40 oder 41 Grad, was so absurd. Wir sind so, ich bin so im Bikini-Oberteil gefahren, das war so heiß gewesen. Und am Ende sind wir halt so im September am Nordkap angekommen und da bist du halt ganz oben und da war es halt schon echt richtig Winter dann gewesen. Also da hatten wir die dicken Handschuhe, dicken Jacken, alles. Also das war
so die krasseste Temperatur, die ihr da hattet?
Ich weiß gar nicht, so die Temperaturen waren vielleicht so immer noch über 0 Grad, also vielleicht so bei 4, 5 so ungefähr.
Mhm.
Aber der Wind ist da so krass. Also da weht einfach ein Wind, das kann man sich nicht vorstellen. Also manchmal wird da auch das ganze Nordkap evakuiert, weil da einfach so krasse Stürme halt sind. Und dieser Wind, so ein kalter Wind, macht es halt einfach ganz anders, die Temperatur. Also die gefühlte Temperatur ist dann wahrscheinlich bei Minusgrad und nicht mehr bei 4 Grad.
Und man muss vielleicht nochmal dazu sagen, wenn wir Fahrrad sagen, dann meinen wir Fahrrad und nicht E-Bike.
Ja.
Also du hast kein elektronisches Fahrrad. Wie war das eigentlich mit so Steigungen und mit Gegenwind? Bist du trotzdem weitergefahren mit deinem ganz normalen Fahrrad und all diesem Gepäck, was ja unendlich viele Kilos gewesen sein müssen?
Ja, also wir hatten so 80 Kilo ungefähr. Und das Krasse halt so auf dem Weg ans Nordkap war, man könnte das viel schneller machen, als wir es gemacht haben und auch ohne so krasse Berge. Wenn man zum Beispiel durch Schweden durchfahren würde, das ist super flach und dann würde man ziemlich schnell auch ans Nordkap kommen. Es wären wesentlich weniger Kilometer auch gewesen. Ich glaube, wir sind so 4500 oder so nämlich gefahren letzten Endes. Und
krass.
Ich glaube, wenn man durch Schweden wäre, wären es knapp 3000 nicht mal gewesen. So. Also es wäre viel weniger und es wären keine Berge gewesen. Das Problem war aber da, dass da die Entfernungen so weit sind und man muss sich vorstellen, meine Taschen waren alle voll. Also ich muss das Zelt für uns mitnehmen, Schlafsäcke, Matratzen, alles mal 2. Teller,
Besteck. Ja, und ja
Besteck.
Auch noch oft Emil hinter dir herziehen.
Genau. Und halt, da sind alle Taschen voll. Und da konnte man kein Essen und Trinken für mehrere Tage noch reinpacken. Also es reicht immer für 1, maximal 2 Tage, würde ich sagen. Und dann war es das aber auch, gerade das Wasser. Und wenn wir durch Schweden wären, dann hätten wir halt mal so 300 Kilometer nichts gehabt. Und dann hätten wir halt mehrere Tage da so verbringen müssen. Damals habe ich mit so 50 Kilometer pro Tag gerechnet. Am Ende sind wir 120 gefahren, aber das wusste ich am Anfang noch nicht. Deswegen habe ich so gedacht, dann wären wir ja eine Woche ohne Supermarkt. Das geht nicht. Deswegen sind wir dann durch Norwegen und mussten uns die ganzen Berge hochquälen. Aber da gab es halt eine bessere Infrastruktur an der Küste. Und deswegen sind wir da lang. Und die Natur war auch da halt auch viel schöner, halt viel abwechslungsreicher mit den ganzen Fjorden und so. Also ich habe es nicht bereut, aber es war krass und es war jeden Tag ein krasser Anstieg, wo du dich halt stundenlang für so 4 Kilometer quälst, ja.
Hast du dann deine Grenzen sehr verschoben, weil wenn ich das so höre, dann ist meine Grenze längst erreicht von meinem Vorstellbaren. Also 80 Kilogramm bei eisigem Wind eine Anhöhe hochzukriegen, wohl wissend, dass ich auch nur noch Wasser und Essen für mich und mein Kind für vielleicht 1-2 Tage habe und ich muss das schaffen. Das geht so über meine Vorstellungskraft. Wäre das bei dir auch so gewesen, bevor du all das getan hast?
Man muss dazu sagen, dass ich sowas schon immer mochte, weil ich immer im Leistungssport war. Also so an meine körperlichen Grenzen zu gehen, ist sowas, was mir so eine ganz dolle Ruhe gibt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich empfinde da so einen Frieden in dem Moment, weil man halt einfach weiß, diese Signale, die einem ja nicht der Körper so wirklich sendet, sondern der Kopf ist ja derjenige, der immer sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht. Aber eigentlich ist unser Körper zu viel mehr fähig, wenn wir es halt einfach unseren Kopf halt auch, unser Mindset halt einfach darauf konzentrieren und ausrichten. Und das finde ich halt einfach, fand ich schon immer so faszinierend, so was man in der Lage ist und ab wann der Körper schon sagt, ich kann nicht mehr, hör auf. Also ich habe früher gerudert und ich habe bei jedem Ruderrennen immer so nach 500 Meter schon gedacht, fake einfach vor, du würdest in Ohnmacht fallen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Aber dann musst du dich trotzdem noch 1500 Meter irgendwie weiter durchquälen. Und,
ja.
Und dann am Schluss hast du diesen Endspurt und du gehst, irgendwann tut's nicht mehr weh und alles ist wie in so einer Trance, wie in so einer krassen Meditation. Und dann ist einfach alles nur voll cool. Und das ist auch so ein bisschen auf diesen Fahrradtouren so. Also mir macht das tatsächlich Spaß und ich finde, dieses Gefühl, es geschafft zu haben, ist halt einfach so befriedigend, dass du wieder gemerkt hast, ey, du kannst einfach viel mehr, als du glaubst. Und dieses Körperliche, diese Erfolge, die du da hast, die kannst du halt auch so super easy dann auf dein eigenes Leben und deinen Alltag und deine eigenen Sachen, wo du sagst, ich schaff das nicht, irgendwie anwenden.
Ja.
Weil dann kannst du dir auch wieder sagen, verrückt, du kannst alles, du kannst viel mehr, als du glaubst.
Hat dir das, also dieses Mindset, ne, was du ja offensichtlich schon mitgebracht hast, auch in die Mutterschaft, hat dir das auch so bei der Geburt und bei schlaflosen Nächten und so weiter, hat dir das immer geholfen, dass du wusstest, mein Körper und auch mein Geist sind so wahnsinnig viel mehr in der Lage als das, was ich so denke?
Ich glaube, in den ersten Jahren noch nicht so ganz, aber ich muss auch sagen, Emil war einfach so ein krass entspanntes Baby gewesen. Also ich habe es einfach nicht so schwer gehabt, zum Glück. Aber ich hatte mich ziemlich durch die Beziehung mit seinem Vater sehr verloren gehabt. Und für mich war diese Fahrradtour vor allem die ersten halt wieder so ein mich finden. Ich bin so komplett durch die Vergangenheit halt auch so gedanklich nochmal durchgegangen, wozu ich vorher gar keine Kraft hatte. Also ich würde sagen, diese ersten Jahre mit Baby, die waren einfach sehr anspruchsvoll und ich habe da echt einfach zwar so einen Überlebenskampf irgendwie und dann aber ab dem Moment, wo wir auf diese Fahrradtouren sind, war alles nur noch schön gewesen und ich habe irgendwie wieder mich selber ganz anders gespürt so, ja.
Du gehst damit ja auch recht offen um in deinen Büchern. Du hast Gewalterfahrung in der Beziehung mit dem Vater von Emil gemacht und ja, warst sehr gefangen in einer Beziehung, die dir nicht gut getan hat. War das dann so der endgültige Befreiungsschlag, zu zeigen dir selbst und der Welt vielleicht auch, ich kann alleine und ich kann eine Menge alleine?
Ja, ich glaube schon. Also ich fühle mich jetzt halt auch wieder viel selbstbewusster, weil man halt einfach die Dinge schafft. Also so die Gewalterfahrungen, die sind meistens nicht das Schlimmste, auch wenn sich das so schlimm anhört in so Beziehungen, sondern diese emotionale Gewalt ist das Schlimmste für viele. Und war es zumindest auch für mich so gewesen. Und jeden Tag zu hören, sich erniedrigen zu lassen und zu hören, wie schlimm man ist und so weiter. Aber so gefangen zu sein, weil man so gegaslightet wurde, dass man es einfach gar keine Kraft mehr hat und gar kein Selbstbewusstsein hat, um da noch rauszukommen, war einfach so schlimm, dass ich echt so das Gefühl hatte, ich war so ein Häufchen Elend so am Schluss und musste halt erstmal wieder wachsen so. Und bis ich halt wieder an dem Punkt war, wo ich wieder war und das Gefühl hatte, hey, guck, das bist du. Du bist diejenige, die durch die ganze Welt gereist bist und so. Und dieser Typ, der hat all das gesehen und fand das toll und hat all das gebrochen so. Und jetzt holst du es dir wieder zurück, weil du bist immer noch du selbst. Und das war natürlich total hilfreich gewesen, ja.
Ich finde es gerade voll schön, wie du es erzählst und was du dazu sagst, weil es zeigt ja auch, dass du diese Schönheit in dir und die du bist, einfach mittlerweile ganz anders sehen kannst und nicht mehr durch seine, sondern durch deine Augen.
Ja, voll, ja. Weil man sieht dann halt echt ja ein bisschen durch die Augen von der anderen Person, obwohl ich sehr, sehr lange gekämpft habe dagegen. Also es war nie so, dass ich zu 100% gesagt habe, oh, ich habe das verdient, was er da sagt, sondern im Gegenteil, ich habe ganz lange versucht, ihn zu überzeugen, dass er mich so sieht, wie ich es ja eigentlich innerlich mich immer noch gesehen habe. Und irgendwann musste dieser Punkt kommen, dass ich sage, es ist mir egal, wie er mich sieht, scheiß drauf. Dann soll er sein Bild von dir haben, du bist es aber nicht. Sei einfach du selbst. Und das war so das Entscheidende. Und dieses, egal was andere von dir denken, das ist was ich sowieso lange noch lernen musste und auch auf den Reisen weitergelernt habe und auch deshalb auch mit Instagram auch ein bisschen für mich so mache, weil da lernt man halt auch sehr gut, sich so abzugrenzen von den Meinungen anderer und einfach zu sagen, okay, du kannst nicht jedem gefallen und manche Menschen, denen kannst du es noch 400 Mal erklären und so war das bei ihm auch. Jeden Tag habe ich mich wieder erklärt und wieder und wieder und wieder, aber manche Menschen wollen das nicht verstehen und das ist halt irgendwie so das, was man halt dann einfach so für sich einfach akzeptieren muss, so du bist du und es ist egal, was andere von dir denken und es wird immer Leute geben, die dich dumm finden.
Ja, und Hauptsache man tut das selber nicht, ne? Es ist nicht, man ist so schnell so anfällig, gerade als Elternteil, weil man ja oft so unsicher ist. Man macht das ja auch zum ersten Mal und dann kriegt man Kommentare und bekommt Sachen gesagt und das ist schon, also ich glaube, dass Eltern ganz schön vulnerabel sind einfach, ne? Man ist halt total empfindsam an dieser Stelle, man will das ja wirklich gut machen. Glaubst du, es gibt so Elternprobleme, die es überall auf der Welt gibt, also die du überall wiedergefunden hast oder dachtest, ach was, hier auch?
Ja, ich glaube, letztendlich sind sowieso alle Menschen überall auf der Welt super gleich. Also da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, es ist halt einfach, es ist überall das Gleiche. Also alle Menschen sind die gleichen und alle Eltern sind die gleichen und alle Kinder sind gleich irgendwie. Ich sehe wirklich keine Unterschiede so wirklich. Also klar gibt es verschiedene Kulturen. Vielleicht isst man anders oder andere Dinge und keine Ahnung, hat in einem Land vielleicht mehr von der Religion und in dem anderen mehr von der Religion, aber so wirklich, die Menschen sind trotzdem immer alle gleich. Ja, deswegen kann man auch mit allen auf der ganzen Welt irgendwie so gut befreundet sein, weil alle irgendwie einem so ähnlich sind.
Gibt's denn auch so Sachen, wo du sagst, ah ja, okay, ich bin wieder in Deutschland oder du bist jetzt tatsächlich in Österreich gelandet, aber ich sag mal im deutschsprachigen Raum, wo du denkst so, ah ja, das ist so das Hausgemachte, was man sich so hier als Eltern als Problem macht, was eigentlich gar nicht da ist, sein sollte?
Also ich glaube, wir sind zum einen sehr vorsichtig in Deutschland und in Österreich auch. Ist ziemlich ähnlich natürlich. Was mir eigentlich immer so auffällt, ist, dass bei uns alles, was halt so aus der Reihe fällt, so eher kritisiert wird, während in anderen Ländern war es irgendwie so, vielleicht aber auch, weil ich halt aus dem Ausland war. Vielleicht würden die eigenen Menschen aus ihrem Land halt auch kritisieren. Das kann ich halt nicht so pauschal sagen. Aber was auf jeden Fall auffällig ist, dass in Deutschland einfach viele gerne so, ich sag immer so, Moralpolizei oder allgemein Polizei gerne spielen, sehr schnell auf Regeln hinweisen und halt denken, dass sie die Dinge besser wissen. Und das habe ich wirklich in keinem Land so erlebt wie in Deutschland. Also das ist einfach auffällig, ja. Ich weiß nicht, warum wir das so toll haben.
Ja, aber es ist total interessant. Deswegen frage ich dich, weil du da echt nochmal einen anderen Blick so auf die ganze Welt und auch auf uns aus einer anderen Perspektive hast. Jetzt bist du ja in Österreich gelandet. Ich habe es gerade schon gesagt. Und du sagtest, Emil ist schulpflichtig jetzt oder geht jetzt in die Schule. Wie ist das jetzt? Also ihr seid jetzt wieder sesshaft. Ist das richtig?
Ja, aber wir haben jetzt schon wieder super viele Reisen geplant, die auch irgendwie schneller kommen als gedacht. Also weil es ja auch einfach super viele Schulferien gibt. Also in Österreich sind allein die Sommer Ferien 10 Wochen lang und da gibt es unfassbar viele Ferien übers Jahr verteilt und ja, wir werden da natürlich alle Ferien komplett nutzen und ansonsten haben wir halt hier die Berge und können hier Fahrrad fahren und wandern gehen und alles, also nach der Schule am Wochenende.
Wenn dir also danach ist, mal wieder 80 Kilo den Berg hochzuziehen.
Ja, voll, also könnten wir täglich machen und das ist halt irgendwie cool, weil hier ist halt die ganze Stadt mit dem Fahrrad auch unterwegs, also hier sind halt alle sehr aktiv, allgemein in Österreich sind, also hier in den Bergen zumindest, hier sind halt einfach alle draußen und sind, ja, mögen es, Sport draußen zu machen und deswegen fühle ich mich irgendwie, als wäre ich auf Reisen und wäre halt hier in so einer Airbnb-Unterkunft. Also ich fühle mich immer noch nicht so, als wäre ich irgendwie sesshaft, sondern so, als wären wir gerade auf dem nächsten, ja, an dem nächsten Ort halt einfach so, ja.
Ja, so einen neuen Ort zu sein und zu machen, ist ja irgendwie auch ein Abenteuer, ne?
Ja, voll.
Ja, und Innsbruck, also du wohnst ja in Innsbruck, ne? Ich finde immer, das sieht so aus, als würde man in so einer Fototapete wohnen.
Ja, voll, finde ich auch.
Das ist total schön.
Ich denke auch jeden Tag, also hier ist auch so oft so gutes Wetter, das ist auch einfach echt, also so krass, wie oft hier die Sonne scheint. Und ich denke dann immer so, wenn man dieses Bergpanorama sieht, also jeden Tag sage ich so, oh mein Gott, wie sieht es eigentlich aus? Und ich frage dann auch immer so die Einheimischen dann immer so, seht ihr das auch noch so? Und die sagen dann auch immer so, doch, ich sehe das auch noch so. Also die finden das auch weiterhin so schön, weil das einfach echt beeindruckend ist, wenn dann auf den Bergspitzen schon Schnee liegt und der Himmel blau ist und so, ja.
Sag mal, nochmal ganz kurz zurück zu Emil, weil mich das auch nochmal interessiert. Man ist ja, also wie viel Zeit man damit verbringt zu überlegen, was muss ich eigentlich an Input meinem Kind geben, damit mein Kind ja den Rucksack auf hat, den es fürs Leben braucht. Was sind so Sachen, bei denen du sagen würdest, oh ja, da merke ich schon, da ist einiges in dem Rucksack von Emil drin. Da habe ich irgendwie schon ganz schön viel reingegeben.
Ja, also zum einen das, was ich schon gesagt habe, dass er halt wirklich glaubt, dass er alles schaffen kann, was er nur möchte. Und dann, was ich ganz wichtig finde, halt einfach, dass für ihn halt auch alle Menschen gleich sind. Also, und das nicht nur so als auswendig dahingelernt irgendwie oder weil man es mal in einem Buch irgendwie gelesen hat oder vorgelesen bekommen hat, sondern weil er das halt wirklich erfahren hat. Er hat halt einfach auf der ganzen Welt Freunde und für ihn sind, keine Ahnung, Religionen interessant zum Beispiel, aber er akzeptiert jede Religion, weil er einfach das einfach ganz normal findet und alle Kulturen einfach interessant und ganz normal. Jeder macht's halt anders und dass halt jeder anders sein kann, aber wir uns trotzdem alle voll ähnlich sind. Das ist halt irgendwie sowas, was er voll aufgenommen hat. Und ich habe jetzt schon ganz oft gehört, dass er auch so anderen erklärt, also wenn er irgendwelche Sachen gehört hat. Also bei einem Familienfest hat er letztens irgendwas gehört, was ihm so blöd aufgekommen ist. Und dann hat er direkt alle Menschen wieder verteidigt und hat gesagt, so ist das gar nicht. Du warst da noch nicht gewesen, du hast es noch nicht gesehen. Und wir Deutschen, wir haben es ja so gut. Wir haben einen Reisepass, mit dem wir durch die ganze Welt reisen können. Und ich dachte das ist so cool, dass er das einfach versteht und dass er das weiß, dass wir voll privilegiert sind. Und genauso hat er das dann wiedergegeben. Und ich fand das einfach, also manchmal höre ich ihm so zu und denke so, das ist einfach so cool. Nicht nur, dass er dieses Wissen von allen Tieren und Pflanzen und keine Ahnung was auf der ganzen Welt hat und von diesen ganzen Ländern, sondern dass er einfach so jetzt wirklich auch für Ungerechtigkeiten so einstehen kann, weil er einfach weiß, ey, ich habe das erlebt und ich weiß, wie die Welt wirklich funktioniert so ein bisschen, ja.
Der ist wahrscheinlich auch ein ganz dankbarer Mensch, so, ne? Weil der hat ja auch Mangel erlebt. Also ihr habt ja nicht immer aus dem Vollen geschöpft. Also wenn man dein Buch liest, dann sieht man, ihr habt selbst aus Mülltonnen noch ordentliche Sachen rausgeholt, die man noch essen konnte. Das klingt jetzt wilder, als es, glaube ich, war. Aber trotzdem ist es irgendwie krass, was ihr schon erlebt habt.
Ja, und auch das, also das war ja in Norwegen gewesen und da waren wir halt sehr knapp bei Kasse und da hatten wir jemanden kennengelernt, der einfach immer so gegessen hat, auch einfach so aus Prinzip wegen dieser Wegwerfgesellschaft und einfach so Konsumkritik, dass halt so gute Lebensmittel weggeschmissen werden und auch das ist was, was Emil halt dadurch gelernt hat und sich empört hat, was für Lebensmittel bei uns weggeschmissen werden, nur weil da ein Fleck drauf ist. Und das sind halt dann auch so Sachen vorher, bevor er das gesehen hat, hat er selber im Supermarkt gesagt, nee, aber die Banane, die ist ein bisschen braun oder so.
Bisschen matschig.
Und dann danach habe ich ihm halt so gesagt, ja, Emil, guck mal, du bist selber jemand von den Konsumenten, die gesagt hätten, die kaufe ich nicht mehr. Und das hat er dann auch eingesehen und so. Ich glaube, viele Dinge lernt man halt erst, wenn man wirklich so diese Erfahrungen macht überhaupt.
Das wird mir gerade in diesem Interview so klar, ne? Also als du gesagt hast, der weiß, der kann alles schaffen, was er will, dann dachte ich so, ja, weißt du, wir Deutschen, wir lieben ja Affirmationen mit unseren Kindern und dann wird abends, ich kann alles schaffen, was ich will, erzählt 500 Mal, bis du es glaubst. Aber wahrscheinlich ist das sehr endlich, die Kraft von solchen Affirmationen und nicht zu vergleichen mit der Erfahrung, ich kann alles schaffen, was ich will.
Ja, ich hatte mal so eine Situation miterlebt, da waren wir auf dem Spielplatz, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Reise das war, ich glaube auf der letzten Reise, ganz am Anfang noch. Und da war so eine Schulklasse und die waren halt so eine eingeschworene Gruppe, weil alle kannten sich oder so eine Sommerferienklasse oder irgendwie so. Und Emil war der Einzige, der halt nicht dazugehört hat und er wollte mit denen spielen, weil er halt nicht gecheckt hat, dass es eine Gruppe ist. Und die wollten natürlich nicht mit ihm spielen, weil es auch voll okay ist, weil die Kinder sind halt so. Die kommen halt als Gruppe hin und wollen jetzt nicht mit dem Fremden da spielen. Und dann haben die ihn aber geärgert und irgendwie ausgelacht wegen irgendwas. Dann hat er sich so hingestellt und ich habe es halt von der Seite so beobachtet und hat so gesagt, ich bin schon ans Nordkap gefahren, ihr könnt mir gar nichts. Und dann dachte ich so, wie cool das ist, weil für ihn ist das nämlich das, ich kann alles schaffen, was ich will. Und ich bin so stark, ihr wisst gar nicht, wie stark ich bin. Und dass er das in so einem Moment dann abgerufen hat, der ja gar nichts mit Fahrradfahren zu tun hat, ja. der gar nichts ja. mit der Nordkap-Reise zu tun hat, sondern das zeigt ja einfach nur, er hat verstanden, dass das, was er da gemacht hat und diese Nordkap-Reise war einfach echt krass und vor allem diese letzten Tage, die haben wir echt nur dank Emil geschafft, das hat er so verinnerlicht und das ist für ihn einfach für immer seine Worte, ich kann alles und ich bin stark und das finde ich einfach so cool.
Das ist so eine Ressource, ne? Das ist der ja. Wahnsinn. Das finde ich echt der Wahnsinn. Also ich könnte jetzt auch wirklich richtig lange noch mit dir sprechen, weil es gibt so viele Dinge, die so eindrücklich waren, auch in diesen Büchern und auch auf Instagram irgendwelche Momente, ne? Also ich fand so eindrücklich, wie ihr dann beim Weihnachtsmann angekommen seid. Ja. Also das war ja euer Ziel, einmal wirklich in dieses Weihnachtsdorf zu gehen. Und dann war dieser Weihnachtsmann einfach nur so ein blödes Marketing-Ding ja. und hat Emil überhaupt nicht das gegeben, was du dir auch gewünscht hattest für diese Erfahrung und was er sich auch gewünscht hatte. Auch dieser Umgang dann mit Enttäuschung, mit Überanstrengung, mit Anforderung, mit Mangel. Da ist so viel drin, aus dem wir alle wahnsinnig viel schöpfen können, also auch solche Menschen wie mich, die ich nicht so gerne auf dem Fahrrad sitze und ja, wahrscheinlich ja. nicht inspiriert werde, ans Nordkap zu fahren. Ja. Aber es hat mich in ganz vielfacher anderer Hinsicht einfach bereichert und inspiriert, auch nochmal den Kindern mehr zuzutrauen, zuzumuten und da wirklich auch zu gucken, wie viel Anstrengung sind wir eigentlich bereit, in etwas reinzustecken, was wir unbedingt wollen. Das sind alles so Dinge, ich finde das wahnsinnig interessant und inspirierend. Also ich kann diese Bücher wirklich nur ans Herz legen. Schreibst du eigentlich gerade schon Neues?
Ja.
Yes, sehr gut. Das freut mich sehr zu hören, weil die anderen habe ich ja schon durch. Ja, also wir werden die aktuellen Bücher oder die, die es schon gibt von dir, die sind ja gar nicht mehr so aktuell, werden wir auf jeden Fall nochmal vertaggen, wer Lust hat. Sehr zeitlos, braucht man sich nicht zu fürchten, dass es jetzt schon irgendwie all ist, was da drin ja. steht, sondern es steht einfach so viel Interessantes drin. Jetzt gibt es sicherlich einige Leute, die da draußen dir zuhören, uns zuhören, die so ein bisschen in dem Leben stecken, in dem die alte Jasmin gesteckt hat. Vielleicht alleinerziehend, angestrengt, frustriert, in Beziehungen, die nicht gut tun. Also was auch immer es ist, im Hamsterrad gefangen einfach. Was würdest du gerne all diesen Menschen und der alten Jasmin von früher, was würdest du denen gerne sagen?
Ja, ich würde wahrscheinlich denen raten, vielleicht einfach mal raus in die Natur zu gehen mit dem Kind oder Kindern und sich so im Stillen dort zu überlegen, was man denn wirklich im Leben machen möchte und was einen davon abhält, also welche Ängste man hat und so weiter. Und es muss ja gar keine Fahrradtour sein. Deswegen finde ich das auch so toll, dass du das gerade gesagt hast, weil ich habe auch meine Bücher nicht nur für Menschen, die Fahrrad fahren mögen, geschrieben. Im Gegenteil. Es ist vor allem für Menschen und für Eltern auch, die sich nämlich in so einer Situation, wie ich vorher befunden haben, die in diesem Alltag feststecken und keinen Ausweg wissen. Und ich sage immer so, ein erster Schritt in die Richtung, die man, ja, wo der Traum ist, ist ein richtiger Weg. Also alles ist besser, als am gleichen Ort zu bleiben und immer das Gleiche zu machen. Wenn man nur eine Sache mal ein bisschen anders macht, als man es am Vortag gemacht hat, dadurch entsteht halt die Veränderung. Also einfach wirklich eine Sache anders zu machen, einen Schritt in eine andere Richtung zu gehen. Und es muss ja noch gar nicht so krass all-in sein, dass man jetzt die Wohnung kündigt und dass man monatelang weg ist, sondern einfach mal so einen Schritt in eine andere Richtung und einfach mal abwarten, was dann passiert.
Richtig schön. Ich habe auch mal gelesen, die Definition von Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche tut und erwartet, dass was anderes dabei rauskommt.
Ja, genau so. Ja,
ja, ist echt schön. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Lest diese Bücher. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Folgt Jasmin, auch deinen Instagram-Kanal vertagen wir mal, weil ja, wir empfehlen öfter mal Instagram-Kanäle, aber dieser ist wirklich Gold wert, weil ihr wirklich einfach dabei seid. Es ist so schön, dir dabei zuzusehen, wie du dieses Leben meisterst, das nicht immer, das zwar gewählt, aber nicht immer einfach ist. Und auch auf YouTube kann man richtig schön so kleine Spots sehen, was du so gemacht hast. Und dann kann man das auch nochmal so richtig fühlen, also was das eigentlich bedeutet, wenn dann plötzlich eine Wespe deinen Sohn sticht und wie du da mit diesem Fahrrad die Hügel hochächzt. Also es ist unglaublich inspirierend, wahnsinnig respekteinflößend und ja, auch unterhaltsam. Deshalb vielen, vielen Dank, Jasmin.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, also immer wieder gerne. Wir freuen uns auf dein nächstes Abenteuer, wünschen dir dafür ganz viel Glück und jetzt erstmal auch ganz viel Freude an einem Ort bleiben und diesen Traum Innsbruck einmal richtig einatmen und genießen. Ja,
Dankeschön. Ja.
Hab einen wunderschönen Tag. Für alle anderen geht es auch am nächsten Donnerstag weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch, dann wieder mit Elke Schicke. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast@eltern.de. Die ganzen Links findet ihr in den Shownotes, wie immer. Und mir bleibt zu sagen, vielen Dank dir, Jasmin, und alles Liebe aus Hamburg.
Tschüss. Danke. Tschüss.